Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technik aufs Ohr Spezial. Wir sprechen heute mit Christian Lippold, Geschäftsbereichsleiter Planung, Bau und Innovation bei der Autobahn GmbH. Wer von euch Auto fährt, wird sicherlich schon mal über die ein oder andere Brücke gefahren sein. Doch wie baut und modernisiert man eigentlich eine Autobahnbrücke? Spannende Einblicke erhalten wir in dieser Folge. Einige Infos zu unserem Gast. Christian Lippold wurde 2001 zum Professor an der TU Dresden berufen. Der promovierte Bauingenieur war zuerst bei der DGES tätig und dort unter anderem für die Realisierung der Strelasund-Querung verantwortlich. Seit 2020 wechselte er zur damals neu gegründeten Auto GmbH des Bundes. Herr Lippold, herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr Spezial.
Ja, vielen Dank.
Legen wir los, Herr Lippold. Was macht die Autobahn GmbH des Bundes konkret?
Ja, die Autobahn GmbH des Bundes, das ist im Namen praktisch jetzt schon ganz deutlich, ist ein bundeseigenes Unternehmen. Man muss sich das so vorstellen, dass in den vergangenen 30, 40 Jahren nach dem Krieg die Verwaltung und die Verantwortung für die Bundesstraßen und für die Bundesautobahnen in die Hände der Bundesländer gelegt wurde. Das nannte sich Auftragsverwaltung. Die Bundesländer haben sich also in ihren Ländern vor Ort um Planung, Bau und Betrieb des Netzes gekümmert. Und dieses System ist über die Jahre und Jahrzehnte an die Grenzen gestoßen. Und insofern hat der Bund vor einigen Jahren die Reform der Bundesfernstraßen beschlossen und in der Folge nach diesem Beschluss im Jahr 2017 wurde die Autobahn GmbH des Bundes gegründet. Wir hatten 2 Jahre Vorbereitungszeit, das Jahr 2019 und das Jahr 2020. Und seit 2021 haben wir die Gesamtverantwortung für Planung, Bau und Betrieb der Autobahn. Das heißt, der gesamte Planungsprozess von der ersten Idee einer Neubaumaßnahme oder über die Erhaltungsplanung der bestehenden Anlagen, über die Genehmigungsverfahren, über das Bauen und das Betreiben sowohl im Straßenbetriebsdienst, also das Instandsetzen der Fahrbahn, das Reinigen, Grasmaat, Winterdienst, aber auch eben die Steuerung des Verkehrsablaufs über Telematikanlagen. Dafür tragen wir die Gesamtverantwortung und dafür müssen wir auch das entsprechende Finanzvermögen verwalten. Das nennt sich Vermögensverwaltung des Bundes. Und wir sind dafür verantwortlich, dass die Gelder für den Straßenbau praktisch ordnungsgemäß eingesetzt werden und dass wir eine hohe Verfügbarkeit des Autobahnnetzes gewährleisten.
Das ist ja eine Riesenpalette von Verantwortlichkeiten, die Sie da aufgezeigt haben. Gerade kann man vielleicht so ein paar Kerngeschäfte benennen, die Sie haben?
Ja, also wir sind ein Unternehmen in der Größenordnung um die 13.500 Mitarbeiter und die Hälfte davon, die ist zum Beispiel für den Straßenbetriebsdienst zuständig. Das ist die sogenannte Orangene Armee, die Sie auch draußen vor Ort sehen mit ihren Fahrzeugen, mit ihren orangen Westen. Die halten die Rastanlagen sauber, die reparieren die Schutzplanken, die machen Kleinstreparaturen, die sammeln den Müll auf, die reinigen die Verkehrsschilder. All die Dinge, die dafür erforderlich sind, dass das Netz befahrbar ist. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Kerngeschäft, ne? Dass Sie die Anlage benutzen können. Zweite ist natürlich der Bau. Wir haben die Gesamtverantwortung für den Bau. Wir schreiben die Bauprojekte aus, beauftragen die Bauindustrie, prüfen die Bauqualität, nehmen die Baumaßnahmen ab, haben auch die Verantwortung für die Bauüberwachung. Und wenn fertig gebaut ist, dann geben wir die Verkehrsanlage frei. Das dritte ist der gesamte Planungsprozess. Der steht natürlich als erstes eigentlich, nicht als drittes. Damit wir bauen können, müssen wir eine Anlage zum Baurecht bringen, eine Planung zum Baurecht bringen und wir müssen sie ausschreiben und vergeben. Und dieser Planungsprozess, der umfasst ganz viele Themen. Es ist nicht nur die geometrische Gestaltung der Verkehrsanlage, also die richtige Anzahl der Fahrstreifen oder der Knotenpunkte, sondern da gehört die gesamte Umweltplanung dazu, die Entwässerungsplanung, der Schallschutz. Und das sind alles gleichrangige Kernthemen auf diesen drei Feldern.
Das deutsche Autobahnnetz umfasst ja rund 28.000 Brücken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese unglaublich hohe Zahl. Im Moment wird viel über Brücken diskutiert, aus aktuellen Anlässen auch. Wie lange ist so eine Brücke eigentlich befahrbar?
Das ist eine Riesenstreuung. Also als wenn man Brücken neu plant und statisch berechnet, dann geht man in der Größenverordnung davon aus, dass sie etwa 80 bis 100 Jahre halten sollen. Und wir haben auch Brücken in Deutschland, die das durchaus zeigen. Ein Beispiel vom parallelen Verkehrsträger der Eisenbahn, da gibt es im Vogtland in Sachsen die Göltschtalbrücke, das ist die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Die ist etwa 1850 gebaut worden. Das waren noch bessere Kutschen damals, die Eisenbahnzüge. Und da fahren heute die Großdieselloks drüber und die ICEs. Und das Bauwerk hält, weil es ein hervorragendes statisches System ist. Also das gibt schon Beispiele, dass Brücken auch so lang halten. Wenn wir aber heute die Haltbarkeit von Brücken diskutieren, dann muss man eben Folgendes berücksichtigen. Der Großteil dieser Brücken, dieser 28.000 Brücken, der deutlich größte Teil ist in den 60er und 70er Jahren gebaut worden. Und insbesondere in dieser großen Bautätigkeitszeit der 60er Jahre in den alten Bundesländern hat sich damals keiner vorstellen können, auch nicht annähernd, wie viele LKWs heute über unsere Brücken fahren und wie schwer die sind. Und diese beiden Faktoren, die Anzahl der Fahrzeuge und die Gewichte, die führen inzwischen dazu, dass die Bauwerke, die dafür gar nicht ausgelegt sind, nicht mehr so lange halten. Und deswegen haben wir heute eben die Situation, dass so viele Bauwerke gleichzeitig eben angefasst, geprüft werden müssen und eben auch in weiten Teilen erneuert werden müssen. Wir haben, wenn wir uns die Verkehrsprognosen mal so aus den 60er Jahren angucken, da haben wir heute zum Teil das 20- bis 30-fache an LKWs drauf, als man das damals geplant hat. Und insofern halten die Bauwerke heute nicht so lang und wir haben dieses große Brückenmodernisierungsprogramm, was wir verantworten müssen und was wir über die nächsten 10 bis 20 Jahre auch umsetzen müssen.
Nun lässt sich ja so eine Brücke nicht einfach mal so schnell abreißen und neu bauen. Das dauert seine Zeit. Gibt es denn eine Möglichkeit, vielleicht die Lebenszeit einer Brücke zu erhöhen durch besondere Maßnahmen?
Ja, also das ist natürlich ganz, ganz breit gefächert. Ne? Zunächst prüfen wir jedes Bauwerk sorgfältig. Ne? Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, dass wir die Bauwerke regelmäßig prüfen. Es gibt große Bauwerksprüfungen, sogenannte Hauptprüfungen, und dazwischen gibt es nochmal Zwischenprüfungen, dass wir alle drei Jahre an dem Bauwerk sind. Die werden da wirklich auf Herz und Nieren geprüft, wie man so schön sagt. Die werden über die gesamte Fläche abgeklopft. Die Schweißnähte werden überprüft, Abplatzungen im Beton, vieles andere, visuell sensitiv, aber auch eher über Sensortechnik wird da vieles geprüft. Und insofern machen wir uns regelmäßig ein Bild, wie der Zustand des Bauwerks ist. Das nächste ist, dass wir solche Bauwerke, die sich im kritischen Bereich befinden, auch nachrechnen. Das sind sehr aufwendige statische Berechnungen, wo wir nochmal über zertifizierte Nachrechnungsverfahren prüfen, wie viel oder wie viele Monate oder Jahre das Bauwerk noch betrieben werden kann. Und wenn wir merken, dass es in den Grenzbereich kommt, gibt es auch die Möglichkeit von Ersatzverstärkungen am Bauwerk, dass man zusätzliche Träger zum Beispiel anschweißt bei Stahlbrücken, um so die Lebenszeit noch mal etwas zu verlängern, bis man die Planung und die Ausschreibung für das neue Bauwerk fertig hat. Das ist aber nur begrenzt möglich und wir haben praktisch alle Bauwerke da auch im Blick, wo das möglich ist, realisieren wir sowas. Und da, wo das nicht möglich ist, da ist die Priorität sehr hoch, den Ersatzneubau vorzubereiten.
Sie hatten gerade schon mal das Stichwort Prüfung verwendet. Können Sie noch ein bisschen konkreter sagen, wie so eine Prüfung genau aussieht? Wie lange dauert die? Dann muss ja die Brücke wahrscheinlich gesperrt werden oder auch nicht. Können Sie uns da mal aufklären?
Ja, Also das gibt zwei Themen, wenn wir uns über den Zustand von Bauwerken unterhalten und auch über den Bedarf von Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Das eine ist die Bauwerksprüfung, was wir jetzt schon genannt haben. Da haben wir geschulte und ausgebildete zugelassene Bauwerksprüfer. Die haben wir in unserem eigenen Unternehmen. Die gibt es aber auch auf dem freien Markt. Und die schauen sich das Bauwerk komplett an. Also zum Teil nimmt man das nicht wahr. Da sind die von unten an der Brücke, an den Widerlagern, an den Auflagern. Zum Teil sieht man manchmal, dass da so große LKWs auf dem Standstreifen stehen an der Seite und die haben dann so Ausleger mit Brückenbesichtigungsgeräten, die greifen unter das Bauwerk so außen drum rum nach unten. Da sieht man also dann nur so ein LKW stehen, ne? Und in wenigen Fällen, wenn man am Mittelstreifen ist, muss man dafür auch mal einen Fahrstreifen sperren, wenn man in der Mitte irgendwie die Stützen prüft. Aber solche Bauwerke werden praktisch visuell sensitiv, sagt man dazu, wirklich mit der Hand und mit dem Hämmerchen über die gesamte Fläche abgeklopft, wenn es zum Beispiel Beton ist, Betonbrücken sind, damit man hört, ob es da Hohlstellen gibt, ob es Abplatzungen sind. Man prüft die Entwässerungseinrichtungen, ob da unter Umständen durch den Salzeintrag im Winter beim Winterdienst das in die Konstruktion gelangt ist und die Stähle anfangen zu rosten. Sowas wird geprüft. Es werden zum Teil auch die Belastungen, die Schwingungen durch den Verkehr über Sensortechnik geprüft, dass man ein Gefühl hat, wie viel Fahrzeuge fahren da drüber und was für eine Belastung ist das Bauwerk ausgesetzt. Die Fahrbahnübergänge werden geprüft, die Schutzeinrichtungen, die Geländer, wenn ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkommt, dass die Schutzeinrichtung das Fahrzeug auch auffängt und das nicht abstürzt und die Brücke runterfällt. Das sind alles so Themen. Und dann bekommen die Bauwerke Noten, wie in der Schule von 1 bis 4. 1 ist sehr gut und 4 ist ungenügend. Und je nach Zustandsnote kommt dann das Bauwerk in das Erhaltungsmanagement, auch mit den jeweiligen Sachverhalten, die schlecht bewertet wurden und die dann zu ändern sind und die Mängel, die zu stellen sind. Ne? Das wird also über die Bauwerksdatenbanken komplett erfasst und unser Erhaltungsmanagement beruht dann auch auf dieser Einstufung. Das Zweite, was es noch gibt, also diese Bauwerksprüfung, die prüft, ob das Bauwerk intakt ist und betrieben werden darf. Die Bauwerksprüfung äußert sich aber nicht darüber, wie viel Verkehr das Bauwerk aufnehmen kann, ob da zum Beispiel Großraum- und Schwertransporte drüber fahren dürfen oder ob das noch die LKWs schafft. Da gibt es noch eine zweite Größe, das ist der Traglastindex. Und das kann man sich einfach so vorstellen, dass man sagt, man hat mal eine Zielgröße gehabt, das Bauwerk soll so viel Verkehr aufnehmen können und man prüft, ob es das heute noch kann. Und wenn es das kann, also wenn die Zielgröße nach wie vor sichergestellt ist, dann ist das ein sehr guter Traglastindex 1. Und wenn die Diskrepanz sehr groß oder sehr schlecht ist, also wenn man sich vorgestellt hat, das sollen mal 20.000 LKWs drüber, dieses Bauwerk schafft aber nur noch 5.000 am Tag, dann ist der Traglastindex sehr schlecht und dann kommt das in den Prioritäten auch mit auf unsere Liste, dass wir sagen, die Bauwerke mit so einem schlechten Traglastindex, die müssen komplett erneuert werden. Und so setzen wir iterativ dann ein Brückenmodernisierungsprogramm zusammen und leiten die Maßnahmen ab, die wir an den Bauwerken machen müssen.
Herr Lippold, Sie hatten ja gerade schon erwähnt, dass das Verkehrsaufkommen in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen ist und dass da wirklich keiner mitgerechnet hat. Was bedeutet es denn für den Verkehr, wenn eine Brücke ersetzt oder Brücken ersetzt werden müssen? Und wie reagieren Sie da als Autobahn GmbH auf solche Situationen oder auf die Baustellen, die da entstehen?
Also, das ist sehr vielfältig, ne? Zunächst haben wir Baustellen für Brücken und wir haben Baustellen für Strecken. Die Kraftfahrer sind von beiden Maßnahmen betroffen. Und wir haben heute so viele Baustellen im Netz, dass sie alle 40 bis 50 Kilometer auch auf eine Baustelle treffen. Und insofern ist es für uns sehr wichtig, dass wir den Spagat meistern zwischen der Verfügbarkeit des Netzes und der Sicherstellung des Verkehrsablaufs und einem ungestörten Bauablauf. Es gibt für uns eine wichtige Randbedingung. Wir versuchen auch in einer Baustelle die gleiche Anzahl der Fahrstreifen sicherzustellen. Das bekommen Sie ja mit, wenn ein Streckenabschnitt irgendwie gebaut wird, wird der Verkehr auf die andere Seite gelegt und da hat man eben vier schmale Fahrstreifen auf einer Seite, aber es sind nach wie vor vier Fahrstreifen, ne? Oder man hat fünf Fahrstreifen auf einer Seite und noch einen sechsten auf der anderen und auf dem Rest wird gebaut. Das nennt sich Verkehrsführung in Arbeitsstellen. Sowas versuchen wir sicherzustellen. Und der Bauindustrie ist es natürlich am liebsten, sie hat eine Seite komplett frei und kann die völlig ungestört bauen, ohne dass sie dort noch irgendwie einen Verkehr in der Baustelle mitführen muss, sondern sie hat die ganze Richtungsfahrbahn, kann sie komplett abreißen, komplett neu bauen. Dann ist auch die Bauqualität am höchsten und die Bauzeit ist am kürzesten. Und dazwischen bewegen wir uns und dafür haben wir auch ein Baustellenmanagementsystem. MIA nennt sich das. Das ist ein Management- und Informationssystem für Arbeitsstellen. Und dort versuchen wir, alle Baustellen untereinander zu takten und zum Beispiel auch sicherzustellen, dass wir nicht eben mal in dem einen Jahr eine Brücke machen, dann einen Monat für den Verkehr freigeben und dann wieder sperren und eine Strecke machen. Ja? Mhm. Sondern dass das irgendwie sauber miteinander abgestimmt ist, dass die Eingriffe in diesen Streckenabschnitt möglichst konzentriert sind. Das ist das eine Thema. Bei Brücken ist das jetzt nochmal auch oder Brücken haben nochmal eine Besonderheit. Und zwar wissen Sie ja, wenn Sie sich eine Autobahn angucken, dann haben wir ja zwei Richtungsfahrbahnen, in die eine Richtung und in die Gegenrichtung. Dazwischen ist ein Mittelstreifen. Und bei Brücken ist dieser Mittelstreifen in der Regel ganz, ganz schmal, so dass Sie ihn nicht erkennen können. Wenn man also im Zuge der Autobahn über einen Talraum fährt, dann denkt man, es ist eine Brücke. Tatsächlich sind es aber meistens zwei. Die stehen nebeneinander und haben nur einen ganz schmalen Spalt. Und wenn ich jetzt eine Seite dieser Brücke reparieren muss, einen Fahrbahnübergang, ein Lager oder den gesamten Überbau, dann kann ich den Verkehr auf die andere Seite legen, ne, und kann die volle Anzahl der Fahrstreifen auch sicherstellen oder zumindest eine große Anzahl. Aber es gibt ältere Brücken, da hat man diese Trennung nicht gehabt, da ist das wirklich nur ein Bauwerk. Und wenn ich das abreißen muss, wäre das gar nicht da. Mhm. Dann müsste ich die Autobahn sperren. Das ist in Ramede gut zu sehen. Mhm. Dort ist das nur ein Überbau, sagt man dazu. Und da kann man nicht den Verkehr auf einer Hälfte führen. Man muss alles runternehmen. Deswegen hat man die Brücke ja auch gesprengt, um sie so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Und wenn wir sowas planmäßig machen, dann suchen wir zum Beispiel auch Lösungen, dass wir ein neues Bauwerk schon daneben bauen und den Verkehr dann darauf umlegen, um ihn wenigstens parallel führen zu können. In Berlin haben wir da in den nächsten Jahren zum Beispiel die Rudolf-Wiesel-Brücke vor uns. Das ist ein Abschnitt mit der höchsten Belastung in Deutschland. Da haben wir 170.000 bis 180.000 Fahrzeuge am Tag im Durchschnitt drauf. Und die können wir nicht einfach abreißen, ohne dass da was da ist. Da bauen wir dann eine Richtung daneben, legen den Verkehr darüber und reißen das alte Bauwerk ab. Und so hat jede Brücke ihre eigene Randbedingungen. Aber um das nochmal zusammenzufassen, wir versuchen immer auszugleichen, eine Verfügbarkeit für die Nutzer mit möglichst vielen Fahrstreifen in der Arbeitsstelle und die Sicherstellung eines qualitätsgerechten Bauablaufs für die Baufirma, dass die Baustelle auch nicht allzu lange dauert.
Mhm. Ja. Herr Lippold, kommen wir mal zu denen, die das alles umsetzen müssen, was sie planen und so, nämlich zum Arbeitsmarkt und zu den Fachkräften, die dafür notwendig sind. Ja. Und mit Blick auf den Fachkräftemangel, über den wir ja hier in Deutschland schon seit längerer Zeit diskutieren und auch über mögliche Gegenmaßnahmen, wie finden Sie denn diese Fachkräfte auf dem Markt?
Also das ist ein großes Thema, das ist bundesweit ein Thema, das ist für die Gesellschaft ein Thema, das ist nicht nur für unsere Branche ein Thema, das hängt sehr eng ja auch mit der demografischen Entwicklung zusammen und das spüren wir auch. Wir müssen also sehr weit vorausblicken als Unternehmen, Und wir haben ein Gesamtkonzept für die Nachwuchsgewinnung oder für die Gewinnung von Ingenieurpersonal. Das beginnt damit, dass wir bereits in die Schulen gehen und Werbung überhaupt dafür machen, dass die Schüler später mal in technische Richtungen gehen, völlig unabhängig davon, ob sie Bauingenieure werden oder nicht. Aber noch viel mehr sind wir an den Hochschulen und Fachhochschulen präsent und auch in den Ausbildungen für Bautechniker und machen Werbung dafür über Stipendien, über die Ermöglichung von Praktikum, über die Betreuung von Studienarbeiten, über Exkursion, dass die Studenten einen Bezug zur Straßenbaubranche und zur Baubranche überhaupt bekommen und aufmerksam werden auf uns. Wir haben natürlich auch über Ausschreibungen auf dem Markt, dass wir immer versuchen, Ingenieure zu gewinnen, die schon über einige Jahre Berufserfahrung verfügen. Wir haben eigene Aus- und Weiterbildungskonzepte und wir versuchen auch, dass wir unsere Mitarbeiter, die dann sich dem Ruhestand nähern, noch etwas länger bei uns halten können. Mhm. Und ist also ein Gesamtkonzept mit kurzfristigen, mit mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen. Aber wir müssen als Unternehmen auch langfristig denken. Denn eins ist klar, was wir in den nächsten 10, 15 Jahren nicht schaffen, das wird dann sehr viel schwerer, weil von den Hochschulen einfach nicht mehr so viele Studenten nachkommen, wie bei uns Mitarbeiter in den Ruhestand gehen.
Also ich glaube, man kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass eine Arbeitsstelle bei der Autobahn GmbH eine sichere Bank ist. Aber was macht denn die Autobahn GmbH als Arbeitgeberin noch so aus, außer den Dingen, die Sie gerade schon mal genannt haben?
Also die Autobahn GmbH ist ein Unternehmen des Bundes. Das ist insofern, Sie haben das eben angedeutet, ein Unternehmen, was erstmal sichere Arbeitsplätze anbietet. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Schöne ist, dass wir in der Branche tätig sind. Erstens, Mobilität, Verkehr, das findet immer statt. Ja. Das ist ein Fundament für die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft. Die kann nicht funktionieren, wenn der Transport und der Austausch von Waren, von Gütern und von Personen nicht möglich ist. Und das lässt sich auch nicht einfach ins Ausland verlagern. Das findet immer hier in unserem Land statt. Und das ist praktisch eine Jobgarantie schon mal vom Bedarf her, dass man in einer Branche tätig ist, die immer wichtig ist. Und wir haben 80 Millionen Einwohner und 60 Millionen Autos und die fahren auch alle auf Autobahnen. Insofern muss man sich auch mal die Größenordnung vor Augen halten. Etwa 85% aller Güterverkehrsleistung und auch aller Personenverkehrsleistung wird über das Straßennetz abgewickelt. Und die Verlagerungspotenziale zu anderen Verkehrsträgern, die sind wünschenswert, die sind aber in der Realität nicht vorhanden. Wir haben Güterverkehrszuwächse für die nächsten 15 bis 20 Jahren. Die kann kein anderer Verkehrsträger aufnehmen, die finden bei uns statt. Mhm. Das Thema Mobilitätswende, das berührt uns sehr. Aber in der Realität muss man einfach sagen, die Verkehre finden in den nächsten 20 bis 30 Jahren bei uns statt. Mhm. Und das ist das Erste. Das Zweite, dass man damit einen verantwortungsvollen Beruf hat. Man kann bei uns, wenn man das will, Verantwortung übernehmen und man kann bei uns gestalten und Einfluss darauf nehmen, dass Mobilität sichergestellt ist und dass die Gesellschaft funktioniert. Und das ist eine schöne Aufgabe und eine lohnenswerte Aufgabe. Darüber hinaus sind wir bundesweit präsent. Wir haben über 400 Standorte. Wir können jeden Mitarbeiter im Prinzip in jeder Region einen Arbeitsplatz anbieten. Wir sind heute in der Lage, eben von jedem Standort aus bundesweit zu arbeiten. Und wir haben durchaus auch nicht nur ein gutes Unternehmens- und Arbeitsklima, sondern haben auch einen guten Tarifvertrag, den die Gewerkschaften verhandelt haben. Und insofern ist das schon ein sehr erfülltes Berufsleben, wenn man im Verkehr tätig ist, speziell eben auch im Autobahnwesen bei uns im Unternehmen.
Hm. Ja, kommen wir mal auf die aktuelle angespannte Situation in Deutschland auf den Autobahnen. Wo hakt es da vielleicht aus Ihrer Sicht, außer dass wir natürlich ein hohes Verkehrsaufkommen haben, ja?
Also wir hatten das ja gesagt, dass in den 60er, 70er Jahren die Verkehrszunahmen, die Verkehrszuwächse überhaupt nicht absehbar waren, ne? Und die erwischen uns ja jetzt sozusagen alle oder die liegen als Aufgabe vor uns. Das heißt, wir müssen bundesweit müssen wir das Netz modernisieren in Größenordnung. Das ist eine Riesenherausforderung, die man kann sicherlich auch mit Fug und Recht sagen, deswegen gab es ja auch die Reform der Bundesstraßenverwaltung, dass in den Bundesländern nicht durchgängig immer die richtigen Prioritäten gesetzt wurden. Es hat zum Beispiel sehr lang gedauert, bis man erkannt hat, dass die Erhaltung des Netzes viel höher zu priorisieren ist. In den 70er Jahren war das vor allen Dingen wichtig, dass man Spatenstiche hatte, Neubauten, Neubauprojekte, politische Spatenstiche vor Wahlen. Das ist sehr viel mehr medienwirksamer, als wenn man sagt, man hat wieder 10 Kilometer Decke erneuert oder erhalten. Und das ist zum Glück auch in den letzten Jahrzehnten Paradigmenwechsel, dass wir heute sagen, die Erhaltung des bestehenden Anlagevermögens hat einen viel höheren Stellenwert als der Bau neuer Strecken. Und wir haben ja auch einen gesetzlichen Auftrag, die Bedarfsplanmaßnahmen zu realisieren. Das heißt, wir müssen Engpässe noch beseitigen. Wir haben auch einige wenige Neubauprojekte und diesem Auftrag stellen wir uns. Aber das ist der sehr viel kleinere Teil im Vergleich zur Erhaltung des bestehenden Anlagenvermögens und zu den Ersatzneubauten für die Brücken. Aber was wir brauchen, weil es so eine große Größenordnung ist, das ist eine verlässliche Finanzierung, eine stabile und verlässliche Finanzierung, die nicht politischen Interessen unterworfen werden darf und die dauernd schwankt, je nach Farbe der Regierung und nach Prioritätensetzung. Die Autobahn braucht eine unabhängige Finanzierung, denn wir beauftragen ja Projekte, die zum Teil über 3, 4, 5 Jahre gebaut werden. Große Brücken, lange Brücken, Tunnelmaßnahmen, das sind alles Baumaßnahmen, die über viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte vorbereitet werden, die viele Vorleistungen haben, bevor wir überhaupt mit dem Bau anfangen müssen wir Leitungen draußen verlegen von anderen Leitungsträgern, Wasserleitung, Stromleitung, Abwasserleitung. Wir müssen mit der Munitionsbergung drüber gehen. Das sind enorme Kosten, auf Kampfmittelfreiheit prüfen. Wir müssen vorauseilende Umweltschutzmaßnahmen realisieren, damit die Tiere, die umgesiedelt werden, neue Lebensräume haben. Wir müssen Bauoberleitung, Bauüberwachung binden. Das sind immer Millionen Summen, die da ausgegeben werden. Und dann können wir es uns nicht leisten, plötzlich so eine Maßnahme abzubrechen, ne? Und insofern brauchen wir eine stabile Finanzierung, möglichst aus den Mauteinnahmen, die regelmäßig fließen, dass wir Planungssicherheit und Bausicherheit haben und ein kontinuierliches Bauprogramm aufstellen können. Das ist wichtig. Und das Zweite ist eben die Gewinnung von Arbeitskräften, damit wir die Aufgaben auch bewältigen können. Und weil wir wissen, dass wir da nicht genug haben werden in den nächsten Jahren, müssen wir viele Prozesse auch verschlanken, erleichtern und über die Digitalisierung einfacher und schneller machen. Das sind, glaube ich, die drei großen Themen, die da vor uns stehen.
Ja. Stichwort Digitalisierung. Wie spielt die denn eine Rolle, beispielsweise bei der Modernisierung von Brücken?
Ja, also die Digitalisierung ist ja ein Oberbegriff, da fällt so ziemlich alles drunter und die Planungs- und Baubranche, die ist natürlich auch von der Digitalisierung voll erfasst, alle Vorgänge, die sich durch unser Tagesgeschäft ziehen, die haben irgendwie mit Digitalisierung zu tun. Man kann sich das so vorstellen, dass ja der gesamte Planungsprozess heute digital läuft über CAD-Programme und dass die Unterlagen, die dort erstellt werden, die Projektunterlagen durchgereicht werden, auch künftig digital über die öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren, dass auch alle Bürger, alle sogenannten Träger öffentlicher Belange. Das sind die ganzen Verwaltungen, das sind die ganzen Leitungsträger, die da alle mit beteiligt werden, dass die alle in der Lage sind, das Projekt auch digital zu erfassen, digital zu prüfen und die Änderungen und Auflagen aus den Genehmigungsverfahren digital eingearbeitet werden. Und dann werden aus diesen Unterlagen Leistungsverzeichnisse und Ausschreibungen erstellt, damit die Bauindustrie auch genau weiß, was sie eigentlich bauen soll, wie das aussieht, welche Mengen sie da berücksichtigen muss an Beton, an Asphalt, an Stahl, an Schutzplanken, an Verkehrsschildern und. Und dass dann die gesamte Geometrie der Anlage auch digital in die Baugeräte geht und so eine Planierraube und so ein Fertiger draußen und so ein Bagger digital angezeigt bekommen, wie weit er den Kies schieben muss und wie dick er die Betondecke einbauen muss. Und wenn die Anlage fertig ist, dann gibt es dann davon ein digitales Abbild und das legen wir in unseren Straßeninformationsbanken ab, damit der Betriebsdienst später dann bei der Erhaltung und Unterhaltung genau weiß, wo liegt ein Kabel, wo ist eine Entwässerungsleitung, wo muss er kontrollieren, wo hat er welche Schutzeinrichtungen. Also das nennt sich auch Lebenszyklus. Wir planen digital ja sogar bis inzwischen dahin, dass wir sagen, wenn so ein Bauwerk dann seine Lebenszeit mal erreicht hat und wieder abgerissen werden muss, wie reißt man eigentlich so ein Bauwerk ab? Das ist auch für uns, das sind heute enorme Kostenpositionen, das wird nicht nur Bauwerke neu bauen, sondern das wird die bestehenden erstmal abreißen müssen. Das ist gar nicht so einfach. Und insofern zieht sich Digitalisierung komplett durch, aber um mal ein Beispiel zu nennen, wir sind in so einem Paradigmenwechsel in der Planung. Wir planen heute über CAD-Programme Querschnitte von Verkehrsanlagen, von Brücken. Wir planen die Draufsicht, den sogenannten Lageplan. Wir planen die Abwicklung im Gelände, also wie sich so eine Autobahn oder eine Brücke in der Höhenlage im Gelände befindet. Das sind alles zweidimensionale Pläne auf Papier. Und künftig geht da die Reise dahin, dass man diese Methode Building Information Modeling anwendet. Das gibt es im Hochbau schon. Dort werden die einzelnen Bauteile standardisiert und als dreidimensionale Körper geformt. Und dann formt man oder setzt man die Verkehrsanlage oder die Brücke eben aus diesen dreidimensionalen Körpern zusammen. Das können Sie sich wie bei den Lego-Bausteinen vorstellen. Und da haben Sie eben auch so eine Kollisionsprüfung. Da, wo ein Lego-Baustein ist, kann man nicht gleichzeitig einen zweiten Lego-Baustein hinstecken. Der muss dann daneben sein. Und bei uns bedeutet das zum Beispiel, da wo eine Wasserleitung ist oder eine Entwässerungsleitung, da kann ich nicht eine Schutzplanke schlagen und der Pfosten befindet sich plötzlich in der Wasserleitung drin. Dann ist die nämlich kaputt. Und insofern hat man eine sehr viel zuverlässigere Planung und hat dann auch die Möglichkeit, dass nicht so viele Planungsdefizite drin sind und die Bauindustrie sich damit rumschlagen muss, sondern dass sie eben die Planung besser umsetzen kann. Und das Zweite ist, dass auch die Zusammenarbeit bei so einem BIM-Projekt aller Beteiligten völlig neu geregelt wird, dass man nicht verschiedene Planunterlagen rumfliegen hat mit unterschiedlichen Planungsständen, sondern dass die immer konzentriert sind auf einer zentralen Festplatte und jeder bekommt dann seine Zugriffsrechte drauf, aber es wird eben immer nur in einer Unterlage gearbeitet. Und das Dritte, dass man eben auch sagen kann, was bedeuten Änderungen beim Geld und bei der Zeit? Also wenn ich jetzt eine Änderung vornehme und ich setze so einen neuen Lego-Baustein da ein oder einen anderen und meine, ich will jetzt zum Beispiel nicht eine Stahlschutzplanke, sondern eine Betonschutzwand, dann sagt mir das Programm auch, ob das jetzt schneller geht oder länger dauert und ob das mehr kostet oder ob es preiswerter wird. Und das ist, da stehen wir nicht mehr ganz am Anfang, aber trotz allem ist das ein mehrjähriger Prozess und den führen wir bei uns in der Autobahn ein und das wird eine völlig neue Qualität dann auch in der Planung von Bauwerken.
Ja. Herr Leopold, es gibt noch ein Stichwort, was ich gerne nennen möchte, kommen wir nicht drum herum, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Wird viel diskutiert. Wie nachhaltig ist denn der Bau bei der Autobahn GmbH?
Ja, also Sie haben das jetzt so schön gesagt, da kommt man nicht drum rum, das klingt wie eine lästige Pflicht.
Nein, so war es nicht gemeint.
Ja, nein, das ist, es ist natürlich, man muss da immer aufpassen, wenn bestimmte Begriffe besonders häufig genutzt oder verwendet werden, häufig auch von Leuten, die dann keine Vorstellung haben, was das eigentlich bedeutet, dass solche Schlagworte nicht verkommen. Ne? Aber Nachhaltigkeit, das hängt ganz eng zusammen mit dem, was ich vorhin gesagt hatte, wir haben Verantwortung. Wir setzen ja unsere Verkehrsanlagen nicht in den luftleeren Raum, sondern wir legen sie in das Umfeld unserer Bürger, die damit auch leben müssen. Nicht nur in die Umwelt, ja, im naturschutzfachlichen Sinne, sondern auch in das Umfeld. Das heißt, die Bürger sind ja, die nutzen nicht nur die Verkehrsanlagen, sie sind ja auch betroffen von den Auswirkungen. Und die Aufgabe für uns ist es, den Nutzen für möglichst viele möglichst hoch zu machen und für möglichst wenig den Schaden und den so weit wie möglich zu minimieren. Schaden ist jetzt vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber die Nachteile, also wenn ich eine Anlage verbreitere und ich habe eine höhere Kapazität und es fährt mehr Verkehr drüber, ist das auch lauter und die Leute erwarten dann zu Recht und haben auch einen Anspruch drauf, dass sie dann Schallschutz bekommen, dass sie keine höheren Belastungen ausgesetzt sind. Also wir haben Verantwortung, wenn wir unsere Verkehrsanlagen in unsere Umwelt und in unser Umfeld integrieren und müssen das behutsam machen. Und insofern haben wir auch ein Nachhaltigkeitskonzept oder eine Nachhaltigkeitsstrategie, die umfasst erstmal ganz viel, die ist ganz breit aufgestellt. Und ich will nur mal ein paar Stichworte nennen. Klimaneutralität ist heute in aller Munde. Natürlich versuchen wir auch einen Verkehrsablauf so zu steuern und so sicherzustellen, dass wir möglichst wenig Staus haben. Wir versuchen möglichst wenig Emissionen zum Beispiel in der Baumaßnahme zu haben. Wenn wir eine Asphaltdecke bei 180 Grad bauen und haben da Ausdünstung oder Beeinträchtigung der Luftqualität, dann versuchen wir zum Beispiel über temperaturabgesenkter Asphalt sowas etwas zu kompensieren. Ne? Wir versuchen über Photovoltaik zum Beispiel unsere eigene Stromversorgung für den Tunnelbetrieb sicherzustellen, dass wir dort Lampen nehmen mit niedrigerem Stromverbrauch und dass wir den Strom dafür selbst erzeugen, auch für die Belüftung. Ja, ein emissionsfreier Fuhrpark im eigenen Unternehmen, aber auch bei dem Bauunternehmen. Solche Themen fallen alle unter Klimaneutralität. Die Kreislaufwirtschaft spielt eine große Rolle. Wir versuchen heute an Ort und Stelle viele Altmaterialien vor Ort aufzubereiten und wieder einzubauen. Wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass sie der geforderten Qualität entsprechen. Aber wir streben eben an, dass möglichst kaum altes Material die Baustelle verlässt und deponiert werden muss, sondern dass wir eine hohe Wiederverwendungsquote haben. Das ist nicht unbegrenzt möglich. Im ökologischen Sinne sind die Verpflichtungen für den Schutz von Natur und Umwelt, also von Fauna und Flora, von Boden, Wasser, Klima, Luft, die sind so hoch, denen wären wir schon über viele Jahre und Jahrzehnte gerecht. Staureduzierung über Korridormanagement, über Baustellenmanagement, über mobile Stauentwarnung. Aber zur Nachhaltigkeit gehört eben auch Verkehrssicherheit, möglichst wenig Unfälle, eine sichere Verkehrsanlage, ein sicherer Verkehrsablauf, Lärmsanierung im Bestand, Lärmvorsorge. Das sind alles Themen, die in dieser Nachhaltigkeitsstrategie erfasst werden und das der Pflicht stehen wir auch als Unternehmen gegenüber der Gesellschaft, dass wir nicht verbrannte Erde hinterlassen, sondern dass wir sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen.
Ja, okay. Herr Lippold, zum Schluss ein Blick in die Zukunft. Wie entwickelt sich denn die Infrastruktur, also die Verkehrsinfrastruktur und Straßeninfrastruktur in Deutschland und was benötigt es, damit es gut weitergeht?
Also die Prognosen sind ja immer ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Und das kommt dann immer darauf an, über welche Zeiträume man sich unterhält. Je nachdem, wie weit man vorausblicken will, wird das immer schwieriger. Aber wir können die Zukunft der Verkehrsanlage vielleicht auch an den Aufgaben ableiten, die wir da vor uns haben. Das erste ist, wir müssen unsere Verkehrsanlagen resilient ausbilden. Das ist ein wichtiger Begriff, der seit einigen Jahren im Gebrauch ist. Resilienz bedeutet die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Wir haben ja nicht nur die Belastung der Verkehrsanlage durch den Verkehr, und der wird zunehmen. Wenn Sie allein mal die Großraum- und Schwertransporte nehmen, da haben wir fast 1 Million Genehmigungsvorgänge im Jahr. Zum Teil sind es einfach nur große Transporte, die sind nicht immer zwingend besonders schwer, aber wir haben eben auch viele Schwertransporte mit 60 Tonnen oder 100 Tonnen, 120 Tonnen. Und wenn die über so eine Verkehrsanlage fahren, dann ist die Schädigung oder die Inanspruchnahme der Verkehrsanlage ungleich höher, als wenn das normal 40 Tonner LKW sind. Mhm. Also die Resilienz gegen die Belastung durch den Verkehr ist das eine, dass wir entsprechend dimensionieren müssen, unsere Decken auf solche Belastungen und unsere Bauwerke auch. Aber die Resilienz ist auch erforderlich gegen die Einflüsse von außen, zum Beispiel die Temperaturschwankungen. Ja. Tag und Nacht und Sommer und Winter, die wären größer. Oder gegen den Salzeintrag im Winter zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Solche Dinge gegen Hochwasserereignisse müssen wir, sind seit einigen Jahren dabei, unsere Entwässerungseinrichtungen sehr viel großzügiger zu dimensionieren, um die Wassermengen zu bewältigen. Extremwetterereignisse können wir natürlich nicht abbilden, aber die zunehmenden stärkeren Regenereignisse, die müssen wir mit abfangen. Das ist ein Thema, dass unsere Verkehrsanlage resilienter ausgebildet werden. Ja. Das zweite ist die Sicherstellung der Verfügbarkeit. Wir haben ja eben in der Bedarfsplanung nur noch weniger neue Maßnahmen. Wir werden keinen extremen Flächenzuwachs auf Autobahnen in den nächsten Jahrzehnten mehr haben. Das heißt, wir müssen unsere Flächen intelligent nutzen. Und das ist über das Korridormanagement. Wir haben damit angefangen, dass wir eine Verkehrsleitzentrale Deutschland haben und dass wir die bisherigen Verkehrsleitzentralen der Bundesländer in so ein Gesamtkonzept Verkehrsleitzentrale Deutschland integrieren, alle mit gleichem Betriebssystem ausstatten und zum Korridormanagement anbieten, um die europäischen Ströme durch Deutschland durch und die innerdeutschen Ströme über die Region zu leiten. Wo das zum Beispiel sehr gut geklappt hat, war die Europameisterschaft in Deutschland. Dort hat man nicht einmal gehört, dass die Autobahnen versagt haben. Wir waren einfach kein Thema in der Presse. Mhm. Und das ist eine Aufgabe vor uns, den Verkehr intelligent zu nutzen und auch dichter zu packen. Und das ist sicherlich die dritte Qualität, dass ja die Automobilindustrie ihre Fahrzeuge auch digital vernetzt. Und diese digitale Vernetzung, die muss auch zur Verkehrsanlage stattfinden. Wenn da zum Beispiel ein Fahrstreifen belegt ist, weil da ein Unfall ist oder weil da ein Betriebsdienstfahrzeug ist, dann sieht das in Ihrem Auto bereits 3-4 Kilometer vorher erfahren und wissen, Sie müssen den Fahrstreifen wechseln, damit Sie das vom Verkehrsfluss, vom Verkehrsablauf gut hinbekommen und von der Verkehrssicherheit natürlich auch. Ne? Mhm. Und insofern sehe ich da diese drei Felder, die wir bewältigen müssen. Digitalisierung, Vernetzung, der Schritt ist gemacht, das ist ein irreversibler Vorgang. Und in welchem Umfang die mal ganz autonom fahren oder nicht, das vermag man jetzt vielleicht noch nicht zu sagen, ob das in 2 Jahren ist oder in 4 oder in 6. Ja. Das ist müßig, aber wenn Sie mal die Entwicklung bei den Handys nehmen oder bei anderen Dingen, dann sind da Schnelligkeiten drin, an die hätte man am Anfang solcher Entwicklung niemals gedacht. Ne? Mhm. Das ist ein Thema, resiliente Haltbarkeit, haltbare Verkehrsanlage, sicherer Verkehrsablauf und behutsame Integration in die Umwelt. Ja. Da sehe ich auch die Zukunft.
Prima. Herr Lippold, vielen Dank für diese wertvollen Informationen und für Ihre Zeit. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mehr über das heutige Thema haben wollt, und es ist wirklich ein super spannendes Thema, was man in einer knappen Stunde gar nicht erledigen kann, dann schaut in unsere Shownotes. Da stehen ganz interessante Sachen, auch über die Autobahn GmbH drin, da sind tolle Links drin, also ich kann es nur empfehlen. Und wenn ihr das nächste Mal über eine Autobahnbrücke fahrt, dann denkt ihr vielleicht an unseren Podcast heute und ihr könnt, glaube ich, mit ganz ruhigem Gewissen über die deutschen Autobahnbrücken fahren, auch wenn da viel diskutiert wird. Das war's für heute und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und nochmals vielen Dank, Herr Lippold.
Dankeschön. Technik aufs Ohr Spezial.